Bevor es losgeht mit einer neuen Folge von Friendly Fire, möchten wir euch darauf hinweisen, dass der Podcast nicht mehr im Apo-Ficker-Kanal ausgespielt wird. Das war ein Sommerspecial. Wenn ihr Friendly Fire hören wollt, ab jetzt bitte den Friendly Fire-Kanal abonnieren. Und jetzt viel Spaß.
Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon. Da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland. Bis es brennt. Friendly, friendly fire, friendly.
Wir gerade gesehen, dass die Bild-Zeitung eine Handvoll junger Männer feiert, als wären sie irgendwie, als hätten sie eine Mars-Mission erfolgreich hinter sich gebracht. Ich sehe nur hier in der Bild 600 Bier zum Frühstück. Fußballtruppe aus Baden-Württemberg bestellte sie auf Mallorca. Und dann das Foto. Als hätte dich vor kurzem doch eine Münsteraner Kegelbruderschaft einen Puff angezündet. Aber die Bild-Zeitung macht dann so ein Foto von dem, als hätte die NASA die dahin geschickt, um dahin zu gehen, wo bislang noch kein Mensch auf der Welt hingegangen ist. Und zwar ins Bamboleo, um sich morgens zum Frühstück 600 Bier zu bestellen. Und die Bild macht ein Foto von dem und die feiert sie halt komplett ab, weil sie sagen, so viel hat noch kein Mensch auf spanischem Boden gesoffen um die Uhrzeit. Herrlich.
Ne? Nature is healing. Was ich so auch nicht unterschreiben würde. Ne?
Das ist allerdings richtig.
Der Laden heißt Bamboleo.
Bamboleo.
Ich sehe dich gerade aber auch irgendwie mit so einem mexikanischen Hut, so einem mexikanischen Outfit da an diesem Hauptstrand von Mallorca mit so einer Gitarre rumlaufen und Bamboleo singen gerade. Du wärst ein guter Schauspieler. Also ich glaube auch, du bist ein guter Schauspieler. Zum Beispiel mein Freund Heiko Zwirner hat mir nämlich geschrieben.
Ja.
Er ist Journalist bei der Welt am Sonntag und er schreibt mir zum Beispiel, seit ich die letzte Folge von eurem Podcast gehört habe, bekomme ich immer wieder das Bild von Micky mit freiem Oberkörper, weißer Hose, weißen Hosenträgern und weißer Fliege auf einer All-White-Party nicht mehr aus dem Kopf. Danke dafür.
Ja, das hat aber nichts mit meinen Schauspielkünsten zu tun, sondern es hat lediglich was damit zu tun, wie sehr schön du Bilder entwerfen kannst. Du bist der Bob Ross, der Lautmalerei, und ich bin jetzt der Leidtragende. Ich bin ja jetzt derjenige, der in Heiko Zwirners Kopf in der weißen Leinenhose ständig durchs Bild galoppiert. Das hat ja mit mir jetzt erstmal nichts zu tun. Aber
wie wir dich jetzt gerade sehen, das ist auch, wie hieß der Obertyp von Miami Vice?
Du meinst Don Johnson, Sonny Crockett, oder was?
Ein Hauch gealterter Don Johnson im weißen Muskel-T-Shirt, muss ich mir gerade anschauen, mit der Frisur von dieser Kronenschmalz. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Sein Name ist immer noch Micky, weiße Hosenträger, Bamboleo, Beisenherz. Mein Name ist immer noch Oliver Robinson Club Polak. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ob ihr gerade kurz davor seid, ins Bett zu gehen, oder ihr seid gerade aufgewacht, liegt nach dem verschwitzten Sex noch im Bett und ihr hört unsere Stimmen. Das sollte euch auf jeden Fall mal zu denken geben und vor allen Dingen dem Partner, der darüber jetzt gerade irritiert.
Das ist absolut, absolut korrekt. Du bist noch im Robinson Club?
Ich bin noch im Robinson Club. Jetzt kann ich es ja sagen, weil ich ja abreise.
Ja.
Fuerteventura, in dem Erwachsenenclub. Es ist so intolerant. Candia, Yandia, ich weiß nicht mal, wie man das hier nennt.
Candia.
Das ist diese deutsche Arroganz, die man.
Ja, das ist da, wo ich damals mit Mario Barth war, wo ich mit Mario Barth diesen herrlichen Urlaub hatte hier, da im Robinson Club in Candia. Genau, da ist das. Und
Du warst mit Mario Barth hier im Club?
Ja, ich war mal dort 2006 oder so, glaube ich, 2005 ich glaube 2005 sogar, weil ich mich dort zum Schreiben mit ihm getroffen habe in Vorbereitung einer Sendung und dann musste ich.
Er hat dir Gags geschrieben oder was? Ja. So. Siehst du, das wusste genau. Auch niemand, genau, ne, so dass war's. Du dir schon genau. 2006 von Mario Barth die Gags schreiben lassen hast.
Ne? Er hat mir Gags geschrieben, als ich damals den großen IQ-Test bei RTL 2 moderiert habe, bitte lachen Sie jetzt. Und da hat Mario mir die Gags für die Sendung geschrieben, für die Moderation. Der große IQ-Test bei RTL 2, moderiert von Sonja Zietlow und mir, unter anderem mit Gina Lisa, die sich damals gegen die Aufregung vor dem IQ-Test erstmal 2 Flaschen Sekt reingehauen hat. Spoiler Alert, es gereichte ihr nicht zum Vorteil, was das Ergebnis angeht. Es war, ich weiß nicht, ob es anders besser kurz gelaufen wäre, aber Auch Kader Loth war von ihrem Ergebnis enttäuscht.
Ey, es war doch noch nie in der Geschichte der Menschheit so, dass wenn jemand also sowas wirklich Wichtiges hatte, dass er dann sich richtig einen reingehämmert hat. Also nicht so ein Gläschen, ne? Ich meine so eine halbe Flasche, fangen wir an, Flasche. Und dadurch dann plötzlich the magic happened, oder?
Ich möchte Lothar Matthäus an dieser Stelle ganz herzlich grüßen.
Wo hat der sich was reingeheimert?
Ich dachte, du spielst auf unseren gemeinsamen legendären Kultauftritt an in der WM-Sendung.
Also ja, da können wir gleich noch drüber reden. Aber ey, ich erzähl dir mal eine Horror-Lothar Matthäus-Geschichte. Das ist nichts Schlimmes. Also wir kriegen jetzt keine Anzeigen. Du musst.
Ist das nicht Tautologie? Eine Horror-Lothar Matthäus-Geschichte. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ich erzähl dir mal eine Geschichte von Boris Becker, wo er am Ende weniger Geld hatte als vorher. Also,
pass auf.
Ja. That goes without saying.
Mein Vater ist ja 2015 verstorben, ne?
Ja.
In Papenburg im Emsland und ich lebte zu dem Zeitpunkt in Berlin und er war in Berlin. Mhm. Und ich erinnere mich an 2 letzte Abendessen mit ihm. Das waren die wirklich letzten Male, wo ich ihn sah.
Ja.
Einmal war nachmittags, waren wir Mittagessen im Einstein unter den Linden. Mhm. Und da war ich, genau mit Samira waren wir da, genau mein Papa, Samira und ich. Und dann gingen wir gerade rein und draußen stand der Jörg Thaddäus mit dem Kamerateam. Ja. Und wir kennen uns ja, wie du ja auch weißt, schon seit Jahren irgendwie. Ich wollte jetzt eigentlich den Satz sagen und mögen uns auch, aber ich finde immer, dass das, also es ist so, aber ich finde das auch immer so wack, wenn man das hinterher sagt. Das hat immer sowas, als ob man so selber so ein Pico ist, dass man das jetzt auch noch extra betonen muss. Ne? Weißt du, was ich meine?
Wobei es gibt ja auch
Leute. Habe ich jetzt auf eine ganz schlaue manipulative Art natürlich auch gemacht, aber
ja, du weißt, es gibt ja auch Leute, die man kennt. Und gerade weil man sie kennt, natürlich dann eigentlich keine Chance mehr hat, sie zu mögen. Da ist es ja ganz gut, wenn man das zumindest mal, also ist aber, der Transparenz hilft es, wenn man
ist das
Verhältnis kurz klar macht.
Ist das, was bei uns bei Spotify unten unter Friendly Fire als Beschreibung steht?
Steht da nicht sogar sowas? Ja, irgendwie ja, ne?
Ja. Pass auf, dann war das aber so, mein Vater, Fernsehen ist für den so eine wichtige Welt, Papenburg.
Ja.
Und dann kam Jörg halt, hey Olli, umarmte mich und mein Vater, ich merkte, wie ihn das freute, ne? Weil er kannte Jörg halt aus dem Fernsehen und dann sagte er doch zu Samira danach, also so, guck mal, Oliver, alle kennen Oliver, und er hat sich richtig gefreut. Und es war, mich hat nur gefreut, dass mein Vater sich so gefreut hat. Und,
verstehe ich.
Dann, jetzt kommen wir zu dieser Lothar Matthäus Geschichte. Dann waren wir an einem, an dem letzten Abend, wo ich meinen Papa eigentlich gesehen habe, paar Wochen vor seinem Tod in Berlin, am Kudamm bei einem Italiener essen. Der ist auch relativ bekannt, ich komme nicht auf den Namen. Meine Mutter, mein Vater und ich, mein russischer Onkel, sein Sohn und seine Frau. Und ich habe zu dieser Familie, also so mütterlicherseits eher, kein richtiges Verhältnis.
Okay.
Und mein Onkel, kann man auch sagen, ist schon echt ein Assi, ne? Also der ist ein richtiger Assi immer gewesen, so.
Ja. Das ist aber nicht der Onkel, der dir auch mal eine geschmiert hat oder so, ne? Da gab's doch mal, gab's nicht auch mal irgendeinen Onkel, der mal handgreiflich wurde?
Nee, ich hab's mir immer gewünscht, aber. Nee, okay. den gab's nicht. Handgreiflichkeiten gab's bei uns in der Familie nicht. Ich muss dabei übrigens einen Gag.
Aber was hat es denn mit, hab ich jetzt Lothar Matthäus verpasst?
Der kommt ja noch.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
Aber da an dieser Stelle mit handgreiflich geworden, fällt mir ein Gag von Dave Attell ein, der mal gefragt wurde, wann er seine erste sexuelle Erfahrung hatte, so als Jugendlicher. Er sagte, ich war 12, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater eine Kamera aufgebaut hat und dann wurde ich ohnmächtig. Auf jeden Fall, wir saßen da in diesem italienischen Restaurant und mein Onkel schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet, mein Vater ein sehr harmoniebedürftiger Typ. Und dann kam da halt Lothar Matthäus rein, beziehungsweise jemand, der aussah wie Lothar Matthäus. Und dann guckte ich rüber, ich so, guck mal, da sitzt Lothar Matthäus. Und jetzt pass auf, das ist so absurd alles. Und es führt uns nämlich in den Robinson-Club noch. Und dann sag ich, ey geil, Lothar Matthäus. Und mein Onkel mit seinem russischen Akzent, nicht Lothar Matthäus. Ich so, ey, das ist Lothar Matthäus, willst du mich verarschen? Dann ging das so hin und her. Und dann sagte ich, okay, wir wetten jetzt. Um was? Ich so, ja, er sagt 100 Euro. Ich so, okay, 100 Euro, ich schlag ein, ne? Und mein Vater hat sich schon aufgeregt, ne, weil er dachte, ich habe kein Geld. Er so, nein, das geht doch jetzt nicht. Und das tat mir auch so leid, hat sich aufgeregt, aber ich habe mich dazu hinleiten lassen, weil ich wusste, es ist Lothar Matthäus. Auf jeden Fall bin ich dann rüber zum Tisch, sagt er, Entschuldigung, dass ich störe, ich habe eine kurze Frage. Ich habe da mit meinem Onkel am anderen Tisch eine Wette am Laufen, 100 Euro. Und während ich ihn aber anschaute und diese Frage stellte, dachte ich, scheiße, ich glaube, ich habe verloren. Also. Und dann, sag mal, und ich wollte gar nicht mehr fragen, ich so, bist du Lothar Matthäus? Er so, nein. Ich so, ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ne? Alles klar. Ich kam zurück und ich so, ist es nicht. Mein Onkel, so, gib mir Geld. Und dann regte mein Vater sich total auf und er sagte, Marc, es ist doch nur Spaß, das muss doch jetzt nicht sein und so, ne? Ja. Er hat gesagt, komm, ist doch gut, der Junge, lass den Jungen in Ruhe und so, ganz süß. Und mein Onkel, und ich sagte auch zu Marc, weißt du was, komm, wir regeln das später, ich geb dir das. Ich wollte das von meinem Vater nicht, ne? Weil er sich schon so aufgeregt hat. Ich wollte, der war ja zu dem Zeitpunkt auch 89, ja, ne? Und ich wollte einfach nicht. Und dann mein Onkel, nein, gib mir Geld. Und dann musste ich meinem Onkel, habe ich dann auch gemacht, ne, die 100 Euro sichtlich von meinem Vater geben.
Ja.
Und das hat den so aufgeregt, das tat mir einfach so leid. Und habe ich meinen Onkel eigentlich natürlich noch mehr gehasst. Und dann, und dann sind wir danach noch zum Auto.
Aber du merkst, diese Neigung zur seelischen Grausamkeit scheint in der Familie deiner Mutter ausgeprägt zu sein.
Oh, da kann ich diese Woche so viel erzählen. Aber pass auf, weiter. Oh, ich habe da meinen Vater die hatten damals so einen Audi, so einen weißen Audi. Und da habe ich meinen Vater verabschiedet. Und es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. War halt nicht so toll. Jetzt bin ich hier im Robinson Club, ne? Echt.
Also eigentlich muss man sagen, ist, dass deine letzte Begegnung mit deinem Vater nicht so toll war, ist im Grunde genommen die Schuld von Lothar Matthäus. Wäre er als der richtige Lothar Matthäus einfach doch im Café Einstein gewesen an dem Tag, dann wäre der ganze Tag ja auch völlig anders gelaufen. So, hättest du ein Beisein deines Vaters, hättest Schuld du 100 Euro gekriegt. Du wärst da als Sieger rausgegangen. Im Zweifel hättest du vielleicht mit Lothar Matthäus sogar noch High Fives gegeben. Hätte er gesagt, guck mal, den kennt er
oder
auch.
Mein Vater hätte mit ihm noch ein Foto gemacht.
So, aber all das, wieder einmal, war Lothar Matthäus
nicht zur Stelle. Ich bin auch ein Idiot. Ich hätte dem Typ doch schnell zuflüstern können. Ey, pass auf, ich gebe dir 50 Euro. Du sagst jetzt einfach, du bist Lothar Matthäus. Das wäre noch lustiger.
Lothar Matthäus wieder mal, wie im Champions League Finale 99, als es wichtig war, hat er sich verpisst.
Ja. So, naja, also pass auf jeden Fall bin ich jetzt hier in diesem Robinson-Club und dann läuft die ganze Zeit ein Typ an mir vorbei und dann denke ich, hä? Lothar Matthäus? So 7 Jahre später. Und irgendwann konnte ich mir dann nicht mehr verkneifen, dann saß er da am Tisch. Ich hatte jetzt mit niemandem eine Wette gemacht. Ich so, Entschuldigung, darf ich dich mal was fragen? Ja. Lebst du in Berlin? Er so, ja. Ich so, ey, du hast mir keinen so schönen Abend bereitet, mal vor 7 Jahren. Er so, und dann sagte ich hier, ich war da im Restaurant und er erinnerte sich auch noch daran, an die Situation. Da habe ich ihm das erzählt, war ganz lustig. Und es ist jetzt immer komisch, immer wenn ich an dem vorbeilaufe, muss ich halt an diese Geschichte jetzt immer denken. Und
der berühmte Lothar Matthäus Doppelgänger.
Ja, und aber es war ganz süß. Gestern Abend kam er dann zu mir. Nach dem Sex? Nee. Er kam dann zu mir, da war nach dem Abendessen und sagte, ich habe dich heute und die letzten Tage Tennis spielen gesehen. Du wohnst doch in Berlin. Ja, ich bin auch angefangen, ich suche einen Tennispartner. Hast du nicht Lust, dass wir mal Tennis spielen gehen? Und ich finde es einfach so, es ist wie in so einer Larry David-Folge, Curb Your Enthusiasm, oder? Dass ich quasi dann immer mit quasi Lothar Matthäus jetzt Tennis spielen gehe und immer an die 100 Euro denken muss, ich an meinen russischen Onkel verloren habe und irgendwie so einen leichten Hass auf ihn auch habe, aber auch wegen WM-Quartierer natürlich. Ja, auch.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge. Also man muss das vielleicht, wir müssen die ganze Geschichte eigentlich komplett aufrollen, aber wenn es darum geht, dass Alkohol relativ selten ein guter Berater ist oder ein sehr guter, also Alkohol ist kein guter, oder sagen wir so, Alkohol ist ein Rollator, bei dem dir in entscheidenden Moment die Räder wegbrechen können.
Ja.
Und damals, als du zu Gast warst in der ARD-WM-Sendung, die Thaddäus und ich moderiert haben, da schließt sich der Kreis, da hast du quasi, um der Aufregung einer Live-Sendung Herr zu werden, vorher, es war ja auch sehr heiß an dem Tag, ein paar Gin Tonic getrunken.
Nee, es war eben, es war null Aufregung, ja. Also, um das vielleicht nochmal zu erzählen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben.
Ach so, also einfach nur Durst gehabt.
Sich das Elend nochmal angucken wollen, es gibt sogar noch im Internet. Einfach Jörg Thaddäus, Micky Beisen, jetzt Oliver Polak eingeben. Auf jeden Fall. Nee, das Ding war, der Fehler, das war ja natürlich nett von dir, wieder mich in eine Sendung einzuladen, aber da war es irgendwie so eine Fußballsendung, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das würde ich, wenn ich dich zu einer Sendung über Gothic-Musik und einladen würde, so wäre ein bisschen so, wüsstest du jetzt auch nicht so viel zu sagen. Außer
ein paar Witze. Bin ich nächste Woche da. Hab schon zugesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann war es war ja wirklich ein wahnsinnig heißer Tag, 35 Grad oder so. Und dann wart ihr da alle, jeder hatte so ein Bier und haben noch Fußball geguckt, dachte ich, ach, ein Gin Tonic. Und dann habe ich aber einfach weiter Gin Tonic getrunken anstelle von Wasser und habe aber gar nicht weiter so drüber nachgedacht, dass ich gleich in der Live-Sendung bin. Ja, und der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Ne?
Der Rest ist Geschichte. Also wir machen dann einfach mal so, also genau da, so in so einem Film wäre es jetzt irgendwie, du würdest so einen Gin Tonic trinken, wir würden uns alle gegenseitig zuprosten und sagen, komm, ich bestell mir noch einen, was soll schon groß passieren? Cut, als nächstes siehst du schon den Beginn der nächsten Sendung, nicht die, in der du zu Gast warst, sondern die Folgesendung und Jörg und ich stehen da vor dem Publikum, verneigen uns im 90-Grad-Winkel, wie so die japanischen Chefs von TEPCO nach Fukushima oder hi, we're so sorry und entschuldigen uns für den etwas missglückten Auftritt, bei dem unter anderem Deutschlands Rekordnationalspieler beleidigt wurde. Also ja, das ist so wie so häufig im Leben, wenn niemand zu Schaden gekommen ist oder verstorben ist, reicht's im Nachhinein für eine gute Anekdote, dann erzählt man sich's gerne mit einem Lachen. Es ist ja nun auch schon viele Aber Jahre her.
Das ist ein interessanter Punkt, ne? Über Tote sprechen in Kombination mit Humor, ne? Also so, ja. So wenn
also
Leute
Luther
sagen,
Matthäus ist nicht gestorben in der Sendung, das muss man auch schon dazu sagen. Er freut sich besser Gesundheit.
Es sind viele gestorben in der letzten Woche, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber eine andere Sache,
ja.
Vorab, ich hab das so gemerkt hier im Robinson Club, wenn man dann mal einen Witz macht über jemanden, der vielleicht schon tot ist oder so, dann, das kann man doch nicht, das kannst du nicht machen, ne? Immer dieses, das kann man doch nicht machen und ich finde,
ja.
Ein Witz ist ja erstmal ein Witz, ne?
Ja.
Eine Beleidigung ist ja was anderes, ne? Also so gut, Witze können auch beleidigend sein. Aber ich finde, wenn ich mal tot bin, kann man da schon Witze drüber machen, ne? Also auch was mein Gewicht angeht, was meinen Gesundheitszustand angeht, also das kann man alles gerne mit in die Gags auf jeden Fall einbauen, ne? Aber ich kann, dann habe ich mir wiederum vorgestellt, also worst case, wenn mein Hund gerade gestorben ist, ne?
Ja.
Und klar, wenn dann jemand so immediately kommen würde und vielleicht einen Spruch machen würde oder einen Witz. Ja, wobei es kommt.
Ja, aber
auch
das
immer
ist
drauf
doch ein gutes,
an,
aber das ist doch zum Beispiel.
Ja,
aber das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass ein Witz so lange okay und gut und richtig ist, bis man persönliche Betroffenheit verspürt, in dem Moment sagt, so, das geht aber jetzt gar nicht. Und das ist ja der Klassiker in der Rezeption von Humor.
Ich sag es ja noch nicht. Du bist jetzt schon wieder einen Schritt weiter.
Ja, aber du hast ja schon das Sternchen gesetzt und hast gesagt, Witze sind total okay, es sei denn, Chris Rock macht sich über die Glatze von Jada Pinkett lustig. Dann ist es okay, dass man dem was auf die Schnauze haut. So.
Nein, ich glaube, es ist immer die Frage, was ist es denn für ein Witz? Wie ist es ein Witz? Weißt du, was ich meine? Was ist die Tonalität, was ich gerade auch meinte, mit einfach nur was Blödes sagen oder was Dummes, ne? Aber klar, wenn du selber betroffen bist, bist du wahrscheinlich sensibler. Gut, kommt drauf an, wer gestorben ist, ne?
Das kommt vermutlich auch noch dazu, das ist richtig. Aber klar, wenn du persönlich betroffen bist, bist du natürlich sensibler und dann ziehst du die Grenzen plötzlich wesentlich enger und sagst, also das ist alles okay und ich lache auch gerne mit und wenn's passt. Aber also das geht natürlich jetzt überhaupt nicht. Und das ist, im Grunde genommen fängt das Problem da ja schon an, weil man sagt, ein Witz ist ein Witz. Und alles sollte möglich sein, dann gilt es natürlich auch für die Situation, in der man persönlich betroffen ist. Und da
total,
für gewöhnlich sagt, nee, das geht dann aber nicht. Und da muss man sagen, doch, da muss das halt eben auch gehen. Da muss halt in dem Moment, muss er da
Weil
durch.
Am Ende, das eine ist ja so, wenn jemand tot ist, ist er tot.
Ja.
Ne? Das ist auch am einfachsten, je schneller man das einfach akzeptiert, dass er auch nicht wiederkommt. Das hört sich erstmal so banal und so ein bisschen stumm an, aber so ist es. Und dass man natürlich nah am Wasser gebaut ist bei bestimmten Menschen oder Tieren, die man hatte, ist es normal, aber
ja, klar.
Wer austeilt, muss auch einstecken können, dann ist das halt so, ne? Und man kann ja auch immer noch sagen, hey, wenn jemand was sagt, hey, gerade bitte noch nicht so.
Ja, eben. Also es geht ja vor allen Dingen grundsätzlich darum, dass man, sollte das dann passieren, dass die Hinterbliebenen das Gefühl haben, dass ihre emotionale Fragilität nicht ausreichend gewürdigt wird. So, denn dem Toten oder der Toten ist es ja zunächst einmal gleich, denn die Person ist ja nun jetzt nicht mehr da. Also dem Toten ist es wurscht, ob da jetzt Gags gemacht werden oder nicht. Im Zweifel sagt man sogar und winkt ab und sagt, ja komm, ist doch okay. Also was soll's. So, abgesehen davon,
ich glaube,
ist es immer auch noch, ja.
Louis C.K. hatte mal eine Nummer darüber, dass wenn er tot ist, man ihn nochmal vergewaltigen kann, alles mit ihm machen kann, weil er ja tot ist, ne? Also so, er geht da wirklich ins Extrem, ne? Dass ihm das alles scheißegal ist.
Ja, am Ende freut man sich wahrscheinlich als verstorbene Person so oder so noch über die nette Erwähnung, weil man zumindest ja nochmal, das ist ja auch ein bisschen von Menschen, die narzisstisch veranlagt sind wie wir, ja auch nochmal ein entscheidender Faktor. Wenn Gags drüber gemacht werden, wird man zumindest noch erwähnt. Ist ja auch ganz schön, dass man nicht komplett aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Selbst wenn einem postmortem die Strapse angezogen werden und man sagt, naja, gut, ist jetzt vielleicht nicht besonders würdevoll, aber zumindest findet man noch statt.
Bei mir wäre es eher so, dass man mir die dann im Leichenhaus erstmal wieder ausziehen müsste.
Das ist absolut korrekt, ne? Ja. Tja.
Strapse haben mich ja nie horny gemacht, ne? Egal, wer sie getragen hat. Ich habe das Konzept Strapse nie verstanden. Aber ich war auch eh als Jugendlicher, als Teenager und heute dieses oh, sexy und Dress und bla. Das habe ich irgendwie, ich habe eher drüber nachgedacht, an welches Fabelwesen mich zum Beispiel eine Frau erinnert.
Und ich das ist wirklich allerdings wirklich Special Interest.
Wirklich Probleme dadurch gehabt. Ey, die besten Begegnungen endeten manchmal. Seit ich gerade hier noch im Club, ja. Sehr attraktive Frau aus, wie hieß das? Peru. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie ein Tier wäre, also auf jeden Fall ein Erdmännchen, ne? Also die hat
und
nicht
sie sagte, I'm just here for cleaning. I'm just here for cleaning. Please put your clothes on. I'm just here for cleaning.
Du bist ne? So ein kleiner.
Und du bist dahinter eher hergestiegen in dem Look, in dem du mir da gerade gegenüber sitzt, in Unterhose und dem T-Shirt.
Das ist natürlich schwer für dein deutsches State of Mind, ja. Dass in einem Robinson-Club noch andere außer Deutsche das sind, stimmt. Die sich das auch leisten können. Das ist halt schwer für dein Weltbild.
Jemand, der vom Stangelwirt kommt.
Jemand aus Peru.
Ja, das stimmt.
Ich mag auch, wie du den Stangelwirt, wie du da immer selber hinfährst und das so geil findest und den dann aber für eine Ibiza-Kolumne opferst. Ne?
Ja.
Was ist das?
Naja, das ist das.
Also die kacken dir auf jeden Fall ins Bett, wenn du das nächste Mal in Stangelwirt kommst.
Nein, nein. Ich werde da natürlich auch mal wieder hinfahren, ist ja völlig klar, weil das ja mitunter ja auch ganz schön ist, aber ich kann halt nur Niki nicht mitnehmen, weil die dann nämlich, wenn ich mit dem Schwattkorb dann da durchlaufe, dann hast du ja sofort 3, 4 von den Besuchern, die Niki so am Arm festhalten im Restaurant und sagen, ich habe gerade schon bei einer Kollegin von ihnen noch eine Cola bestellt. So, und das ist dann halt einfach unangenehm, ne? Da muss man also aufpassen, dass man schon...
Hast du gerade mit dem Schwachkopf da durchlaufe gesagt?
Schwattkorb, nicht Schwachkopf.
Was ist los mit dir?
Ja. Ja, ich war zu lange im Ruhrgebiet. Ne? Ja, ich komme ja gerade aus dem Ruhrgebiet. Das muss ich jetzt erstmal wieder rauswaschen. Nein,
aber vielleicht noch einen Schwenker hier zum Robinson Club. Also man merkt schon, das ist so sehr, die sind, also es ist ganz, ich habe einen italienischen Tennislehrer.
Ja.
Und wir sind jeden Morgen auf dem Platz und der kümmert sich immer um einen Papagei. Rio heißt der Papagei. Ich habe dir, glaube ich, ein Video geschickt.
Ja, natürlich hast du das.
Und der sitzt immer in seinem Tenniswagen, weil der redet gerade mit seinem eigentlichen Besitzer nicht mehr, der Papagei.
Ah, ja.
Weil der eigentliche Besitzer war 3 Wochen in Urlaub gefahren und der Papagei ist richtig sauer auf den. Der hat dem schon das halbe Gesicht wohl zerhackt und richtig aggro. Der ist wie so ein Ehestreit, so richtig beleidigt. Das heißt, der eigentliche Besitzer darf den Papagei gerade nicht mehr zu nahe kommen, weil er wirklich, also ist wirklich...
Also so richtig eifersüchtig, so vereinsamt... sauer einfach über die
ja genau und naja ja. Und dieser und ja, dann ist es halt immer so, ich habe jeden Morgen um 9 Uhr spiele ich Tennis, habe so Tennisstunde und dann kommen immer wieder so Gäste, sind halt 99% deutsche Gäste, wollen dann irgendwie Sachen wissen über den Papagei und was und wie und überhaupt über den Club und stellen die ganze Zeit Fragen, wo du denkst, ey, bist du hier FBI Fuerteventura oder was? Was ist hier los? Lustig. Also du merkst, die Leute wollen gerne wissen und ist denen auch scheißegal, dass da eine Tennisstunde ist, ne? Der Tennislehrer hat zu parieren und denen die Informationen zu geben und du merkst so...
Papagei.
Und, Und grundsätzlich ist hier schon auch so ein Vibe, was man natürlich auch aus den 80er Jahren noch kennt, dieses, ich habe hier für meinen Urlaub bezahlt, das ist hier, das steht mir zu, aber es geht eben noch so einen Schritt weiter, finde ich manchmal so, weil wirklich, es ist alles deutsch, so wo man denkt, ja, was Hitler irgendwie nicht geschafft hat, so einzumarschieren in diese ganzen Länder, dass das so ein bisschen wie so ein Trostpreis ist, dass man es gerade mal geschafft hat, diese Robinson-Clubs überall zu haben, wo man sagt, aber hier, das ist meins.
Also ist der Robinson-Club so eine Art, was ist denn das für ein Geräusch da im Hintergrund? War das jetzt Kindergeschrei oder war das der Papagei?
Das ist die Frau auf Peru, die ich festgebunden habe am Balkon. Die hängt da jetzt. Nee, Quatsch. Das ist so, ich weiß nicht, wie die Vögel hier heißen, aber sehr interessant mit den Schnäbeln. Sehr spitze, lange Schnäbel. So eine Mischung aus Storch, Pelikan, Varan und Erdmännchen.
Ah ja, Alter, oh, jetzt wird's interessant. Ist das so eine Art Colonia Dignidad, so eine deutsche Enklave da irgendwo in Fuerteventura. Und du bist vielleicht wirst du da noch so eine Art Sektenführer oder so. Wenn du noch eine Woche da bleibst, dann sehe ich dich plötzlich da in so einem weißen Gewand, wie du dann so diese ganzen Deutschen da in dem Club, mit dem Papagei natürlich auf der Schulter, das ist völlig klar, wie du die dann alle so dirigierst und sagst, heute machen wir dies, heute machen wir das.
Das hat schon so einen Hauch Kolonialzeit hier auf jeden Fall.
Und jetzt marschieren wir alle von hier, also von Chandia, Süden, marschieren wir alle Richtung Norden, Richtung Coralejo und dann übernehmen wir die komplette Insel.
Aber ich krieg's gerade nicht hin. Ja. Ich will jetzt hier auch keinen Mist, noch mehr Mist erzählen. Aber es wird ja gesagt, dass Hitler sich hier irgendwann, glaube ich, versteckt hat.
Wo, auf Fuerteventura?
Ja, aber nicht im Robinson-Club. Ich sehe, wie er jeden Abend...
Hitler hat sich
Sag mal, der Hitler, nee, sag mal, das war auch
also du willst mir jetzt erzählen, jetzt kommt Olli Polak, Guido Knopp 4.0, erzählt mir jetzt, dass Hitler sich längere Zeit im Robinson-Club auf Fuerteventura versteckt hat.
In der Sauna versteckt.
Deswegen begrüßt der Papagei die Tennisschüler auch immer mit einem freundlichen
Heil Hitler! Heil Hitler!
So halt, ne? Ja.
Herzlich willkommen! Herzlich willkommen auf Fuerteventura! Wollt ihr den totalen Krieg?
Und alle schon so.
Und dann
so,
singt er noch das Robinson-Club-Lied.
Hier bin ich, Robinson! Ich lauf der Welt davon!
Gibt es das Lied?
Okay, warte.
Ja. Gibt es dieses Lied?
Oh, hier schreit jemand. Hier ruft schon jemand, ich soll ruhig sein. Siehst du, du weißt,
ach,
du bist in Deutschland
angekommen.
Ja, ich hab's gerade gehört. Das geht aber auch ein bisschen leiser.
Ehrlich? Oh Gott.
Ich schwör dir. Ich hab's dir.
Aber wieso sind die denn um 9 Uhr, wir nehmen auf, um 9.47 Uhr am Samstag. Wieso sind die denn um 9.47 Uhr?
Gleichzeitig so ein Husten, so eine Fluppe im Maul. Ich könnte jetzt
auch
was.
Großartig.
Das
ja, aber so stell ich mir das so auch vor. Aber müssen die nicht längst am Pool sein und die mit den Handtüchern die Liegen belegen? Also die sind doch jetzt eigentlich normalerweise.
Das ist hier irgendwie.
Ja? Ist da ausreichend?
Ja.
Okay, also, dann präsentier mir mal deine Rechercheergebnisse.
Im Sommer 15 produzierte History, die mehrteilige Dokumentation Hunting Hitler. Siehst du Bilder? So. Hitlers Flucht, Wahrheit oder Legende, Teil 6 der Staffel, befasst sich mit Spekulationen über die Villa Winter und das umliegende Gelände, findet sich eine Darstellung. Danach gehören sowohl der Bau Casa Villa 45 als auch Nazi-Größen sollen sich da versteckt haben. Aber warte, Hitler.
Okay.
Gott, ey, Hitler.
Vielleicht war der Führerbunker auch in Wirklichkeit auf Fuerteventura.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es Hitler gerade war, aber es wird gesagt, Hitler, dass sich hier hochrangige Nazis auf jeden Fall versteckt haben.
Ja, ja. Hitler, Goebbels, Schleier, irgendwer wird das schon gewesen sein. Am Ende war es wahrscheinlich Rex Gildo. So, ich bin so völlig, kommt ja was völlig anderes bei raus. Okay. Mario Barth hat ja auch so manchen Spitznamen schon gehabt. Am Ende werden da Dinge auch einfach vermischt. Und sowas kommt dann dabei raus, ne?
Das ist immer mein Lieblingsmoment, wenn du Tiere nachmachst und denen so eine Seele auch gibst. Also ich finde das Lustigste. Ich würde mir so wünschen, wenn ich mal im Kölner Treff bei dir zusammen sein würde, dass du als dieser Papagei vom Robinson Club mit mir reden würdest die ganze Zeit.
Ach so, ja. Stimmt. Du, es ist alles.
Hallo, Herr Polak, also die Interviewfragen, alle als dieser Papagei.
Du, alles.
Und am Ende
alles
immer
denkbar.
So ein Heil Hitler.
Ja. Ja, das vielleicht dann doch eher nicht. Ne?
Vielleicht solltest du dann vor der Sendung 2 Flaschen
ja,
Alkohol trinken.
Das wäre
trinken.
Vermutlich besser. Also wenn.
Das Schlimme ist, wenn ich da sitzen würde und du würdest sagen, ja, Oliver, du hast ja ein neues Buch geschrieben über Paris.
Ja.
Erzähl doch mal. Und wenn ich dann sagen würde, kannst du nochmal das Papagei bitte sagen, bitte? Du würdest das wahrscheinlich noch machen und wieder Ärger bekommen.
Ja, also ich kann dir nur dringend raten, also dieser seidene Faden, an dem deine Teilnahme beim legendären Kölner Treff hängt, der darf jetzt natürlich nicht reißen, indem man da schon solche Gedankenkonstrukte aufbaut.
Hoffen wir einfach mal, dass niemand von deinen Chefs,
ja.
Chef ist ja bei dir auch, wie heißt die nochmal?
Chefinnen,
die das auch
Chefinnen.
Moderiert?
Eigentlich, ich bin ja da in einem Matriarchat, bin ja gut eingebettet in einem östrogenen Zirkel, das heißt, ich habe dort ausschließlich weibliche Chefs, was sehr gut ist. Also ich kann da nur Bestes drüber berichten. Aber das war ja Zeit meiner beruflichen Tätigkeit sowieso fast immer so, dass ich immer unter weiblicher Führung gewesen bin.
Auch bei dir zu Hause, ne?
Wirklich, das zieht sich durch. Also das war
früher Oma, Mama.
Genau.
Genau, und heute auch, ne?
Immer.
Bei dir in Hamburg.
Immer. Auch während des Zivildienstes hatte ich eine Chefin, Frau Funke, die hat dann so 15 Typen dirigiert und super Frau, so ein 1,80 Meter Kabachel, der halt einfach so mit all ihrer schon körperlichen
Kabachel.
Präsenz die alle super im Griff gehabt hat und dann andererseits, aber sie war ihrerseits halt eben auch so eine wirklich tolle Frau und alle haben sich wirklich alleine schon für die zerrissen, weil die einfach so super gewesen ist als Chef und während meiner Zeit beim Radio hatte ich ja auch eine Geschäftsführerin und eine Abteilungsleiterin und auch das war super und ja, infolgedessen hatte ich eigentlich immer wieder in erster Linie Chefinnen und kann da nur das Beste drüber sagen, aber deswegen sind halt so viele, deshalb sind aber so viele Diskussionen über Frauen in Führungspositionen von mir natürlich immer nur, ja, also dass es da Handlungsbedarf gibt, da gibt es ja nun Statistiken drüber, aber ich selber kann das natürlich aus der Empirie nicht bestätigen, weil das für mich immer schon so gewesen ist, also war für mich schon immer normal, das war, also für mich gab es ja in meinem persönlichen Leben jetzt eigentlich nicht diesen Leerstand, ja, bei euch zu Hause, das weiß ich allerdings auch, ja, das ist richtig, wobei das nicht unbedingt ein positives Beispiel für, weil es wird ja gerne impliziert, dass mit einer weiblichen Führungsperson irgendwo automatisch Empathie, Wärme, Fairness und Fürsorge Einzug halten und das kannst du ja vermutlich nur mit Abstrichen
Wärme,
bestätigen.
Fairness und Fürsorge.
Ja, das ist ja wohl, also das kann man ja nur teilweise. Also.
Ja, viel passiert diese Woche. Was mich gestern, man sagt kalt erwischt, aber es hat mich nicht kalt erwischt, weil ich wusste das seit Jahren, dass der Mann schon alt ist, aber ich mochte den irgendwie, obwohl ich ihn gar nicht sehr nah kannte.
Ja.
Es gab eine Begegnung, Rolf Eden ist gestorben.
Ach so, ja.
Genau,
ja.
Rolf Eden ist gestorben, für diejenigen, die ihn nicht kennen, er war so, er hieß immer Playboy Rolf Eden, war in den 80ern, also das Maskottchen von Berlin, kann man sagen, auch vom Kudamm, ne? Hatte
ja.
die Diskothek, weltbekannte Diskothek, also er war eigentlich das erste Berghain, ne?
Das Big Eden,
quasi,
ja, ja, in gewisser Hinsicht, ja, ja, absolut. Ich glaube, er hat ja sowieso in den 60ern dann so diese Disco-Szene in Berlin überhaupt richtig aufgezogen. Er hatte doch, glaube ich, 5 oder 6 Läden, ne?
Ja, war
spannender
halt
Typ.
So Playboy, also seine Geschichte ist, glaube ich, seine Eltern gerade noch geflüchtet vor den Nazis, aber nicht nach Fuerteventura, sondern nach Israel, wo er in einem der Kriege...
Sechstagekrieg doch auch, ne?
Ich glaube, es war der Sechstagekrieg.
Ja.
Oder 7.
Ey, ich muss jetzt mal nachgucken.
Sagen wir 8 Tage Krieg. Naja, auf jeden Fall da, ich weiß, ich glaube auch 6 Tage Krieg, gekämpft hat. Und er ist dann irgendwann zurückgegangen wieder nach Berlin. Da gab es, glaube ich, auch, die hatten so ein Ding am Laufen in Deutschland, glaube ich, dass man 5000 Mark Begrüßungsgeld bekam, wenn du jüdisch warst und wieder zurückgekommen bist nach Deutschland. Auch ein bisschen strange auf jeden Fall.
Allerdings.
Das ist so wie Frauen haben freien Eintritt in der Disco und kriegen
ja.
ein gratis Getränk so, ne?
Ja.
Um dann wieder belästigt zu werden. Sehr lustig. Aber auf jeden Fall kam er zurück und ich habe eine Geschichte mit ihm erlebt.
Ja.
Oder zwei. Ich wusste lange Jahre gar nicht, dass der auch jüdisch ist und so. Und dann war ich mal am Kudamm, gerade als ich nach Berlin kam, vor 18 Jahren. Und da war so ein Café voll besetzt. Ich saß da, wartete auf irgendjemanden, ich weiß nicht mehr auf wen. Und da war da so eine andere Frau und dann kam Rolf mit seinem Cadillac, weißes Cadillac oder so, natürlich vorgefahren. So, ne, das war sein Auftritt, der Kudamm, ja. Die Cafés. Das gehörte auch schon dazu, dass der da hoch und runter fuhr, irgendwann anhielt. Und dann kam er, weißer Anzug, Sonnenbrille, fragte, ist hier noch frei, war gerade dabei, sich zu setzen. Und dann sagte eine Frau, ich möchte nicht, dass sie hier an meinem Tisch sitzen. Ich mag sie nicht. Ich mag nicht, wie sie sind. Und so richtig, also das war schon wirklich so. Und dann ist er aber, hat er gesagt, alles klar. Also ganz höflich, weil er nie vergessen, schönen Tag noch. Wurde irgendwo ein Tisch frei. Hat er sich da irgendwie hingesetzt und eine Zeitung gelesen, als ob es ihm einfach scheißegal war. Ja. Und dann war das mal so, ich war mal auf einer Familienfeier, also es war Schabbat, so Mittagessen an einem Samstag bei dem Bruder von Atze Brauner. Mhm. Und weil ich die Tochter Sharon kenne, die Sängerin, und da war dann die ganze Familie, alle saßen da, wir haben irgendwie Mittag gegessen, irgendwann klingelte das, Rolf kam, Rolf Eden, ja, setzte sich dazu, erzählte, wir alle unterhielten sich. Und dann waren alle fertig mit dem Mittagessen und dann ist man so rüber ein bisschen in diesen Wohnzimmerbereich, wo dann irgendwie ein bisschen Gebäck, Plätzchen, sowas da war und man noch einen Kaffee oder einen Tee getrunken hat. Und dann hat Rolf sich an den Flügel, der in der Ecke stand, gesetzt und zog sein Jackett aus und fing an, deutsche und israelische Lieder zu singen, ja, und zu spielen am Klavier. Und alle haben mitgesungen. Und das ging eine knappe Stunde, würde, okay, ich gefühlt sagen. Und das war so geil, weil man ja immer, und da merkst du wieder, ne, du, dir wird so ein Bild durch die Medien, ja, von jemandem irgendwie, und das war ein ganz anderer Typ, der da war, und es war auch einfach so schön, er konnte auch wirklich sehr schön Klavier spielen und sehr schön singen, und es war einfach eine wunderbare Atmosphäre, und daran musste ich gestern Abend denken, als ich das hörte, dass er gestorben ist, aber im Alter, glaube ich, auch von 92 Jahren, wo man auch sagt, natürlich.
Ja, ja. Aber das Rolf Eden, echt eine spannende Figur, weil der Bruch ja auch so groß ist bei ihm. Also einerseits die öffentliche Figur sein und auch schillern wollen, also, ne, mit dem offenen Rolls über den Kudamm, der weiße Anzug, die blondierten Haare. Auf der anderen Seite privat sehr sensibel sein und einfühlsam und nach allem, was ja alle, die ihn gekannt haben, ja bestätigen, auch großzügig, sehr großzügig sein. Und dann aber auch diese totale, was ja offensichtlich auch sein Lebensthema war, diese totale Verweigerung von Alterung, also und Verfall. Also was sich ja daran festmacht, dass er ja offensichtlich ein Riesenproblem damit hatte, A, auf Beerdigung zu gehen und B, auch Siechtum, also kranke Freunde im Krankenhaus besuchen, dass er das ja konsequent verweigert hat, aber dann lieber aus der Distanz sich darum gekümmert hat, indem er das Ganze finanziell unterstützt. Also
lustig, du kennst die Geschichte auch, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich erzählen wollte, was auch bekannt war, so, es war jetzt kein Geheimnis, dass er wollte nicht über Krankheit sprechen, ja, über diese ganzen Sachen, er sagt, er wollte, was ich aber auch sehr gut verstehen kann, weil ich sag mal so, es gibt eben diese Interpretation, die du sagst, er wollte dem Tod nicht nah sein, aber ich glaube auch dem Negativen, ne, dass er einfach gesagt hat, pass auf, ey, ich will da gar nicht drüber reden, über diese ganzen negativen Sachen, ich helfe gern, eben, dafür war er bekannt, da konnte fast jeder zu ihm kommen, und er hat einfach irgendwie dann, aber er wollte nicht drüber reden.
Genau.
Was ich eigentlich grundsätzlich auch eine gute Sache finde, dass man sagt, ey, also, keep it up, ne?
Ja, klar. Naja, absolut. Aber
keep it bright, keep it light.
Genau. Aber es ist natürlich gleichzeitig eine Verweigerung den Realitäten des Lebens gegenüber, was ich überhaupt nicht schlimm finde, sondern sehr, sehr nachvollziehbar. Wir alle machen das ja bis zu einem gewissen Grad, dass wir uns versuchen abzulenken von dem Nicht-Schönen, von dem Dramatischen, von dem Bedrohlichen. So, und das hat er halt einfach dann in großer Konsequenz durchgezogen, dass er natürlich, es gibt auch ein schönes Kapitel in dem Buch Geschlossene Gesellschaft von Dennis Gastmann, sowieso ein tolles Buch, kann ich empfehlen, und da hat er unter anderem halt eben auch Rolf Eden besucht, der sich zunächst einmal intensiv daran festgehalten hat, die Rolle des Besteigers zu geben, des Potenten, und Gastmann das immer nur zur Kenntnis genommen hat, dass da jemand offensichtlich sehr, sehr starkes Interesse daran hatte, zunächst einmal die Rolle des Liebhabers immer wieder unterstreichen zu wollen. Und dann irgendwann, als er das dann so durchgekurbelt hatte, dann irgendwann anfing, dann seine sensible Seite zu präsentieren. Also als ging es erstmal darum, für die Öffentlichkeit diese Rolle durchzuziehen und dann irgendwann aufzuweichen und zu sagen, so, jetzt lasse ich dich mal hinter diese Fassade blicken. Und das ist bei ihm schon ganz spannend, und er hat es halt einfach wirklich konsequent durchgezogen bis hin zur Karikatur, während wir als, sagen wir mal, Normalsterbliche da vielleicht etwas früher das dann beenden und sagen, okay, komm, das kannst du ja jetzt auch nicht die ganze Zeit machen. Dann wird's ja dann irgendwann auch albern. Aber
die Beerdigung deiner Oma war ja am Donnerstag. Wir hatten ja,
genau,
glaube ich, einen Tag vorher geschrieben. Hast du, ja, da hat sich so doof an, Lust drüber zu sprechen, also weil du bist ja im Netz da auch so ein bisschen offen mit umgegangen oder auch hier im Podcast. Deswegen... Also ja, es ist so blöd die Frage, aber eigentlich,
wie war es?
Wie war es? Mhm. Wie war es für dich?
Ja.
Und wer war da und wie ging es dir?
Ach, das war erwartungsgemäß ein ganz schöner Tag. Ich hatte auch keine Angst vor dem Tag. Ich habe da eigentlich relativ, also wie sagt man so, erwartungsfrei bin ich daran gegangen. Muss ich sagen, kam es eigentlich der ganzen Sache auch zugute, dass es 30 Grad gewesen sind, ein sonniger, ein schöner Tag, anders als damals.
Wie spät war die Beerdigung?
Also wir waren um 13 Uhr in der Kirche, und dann war ungefähr so eine halbstündige Andacht in der Kirche, und dann geht es halt geschlossen raus von der Kirche, ungefähr so die 400 Meter rüber zum Friedhof, und dann wurde die Urne in die Erde gelassen. Und das war eine ganz schöne, ganz würdevolle Andacht.
Deine Oma wollte verbrannt werden?
Ja, also das Interessante ist, sie hat sich eigentlich zu Lebzeiten nie wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht. So die, also als hätte sie das immer so auch so weggeschoben, wobei sie ja durchaus auch willens war, aus dem Leben zu scheiden. Trotzdem hat sie sich über solche Sachen nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Und also mussten das dann andere für sie machen. Und ich hatte ja meine Tochter dabei. Also es ist ja das erste Mal, dass sie auch mit dem Thema Tod in dem Sinne einer Beerdigung konfrontiert gewesen ist. Und dann überlegst du natürlich im Vorwege, soll sie nicht, aber sie selber wollte das auch, sie hatte Lust darauf, und das war auch gut so, dass sie dabei war, so dass sie das einfach mal erlebt hat. Das sieht sie ja nun auch relativ selten, dass sowohl ihr Vater als auch die anderen Verwandten plötzlich da stehen und sitzen und weinen oder schluchzen, was ja A, mir unvermeidlich erscheint und B, ja auch total gut und richtig ist. Also ich selber habe das ja bei mir auch, ich sitze da einigermaßen gefasst in der Kirche, aber trotzdem gibt es dann irgendwann den Moment, dann wo dir die Tränen kommen, und wenn du dann so geschlossen dann aus der Kirche rausgehst und der Moment näher rückt, dass du dann wirklich final die Person zur Erde lässt, da sah ich mich dann auch diesen Gang entlang gehen und plötzlich hörte ich mich selber schluchzen. Und du denkst so, oh, wo kommt das denn jetzt her? Und ja, und das Kind, interessanterweise, weil die ja so ein fröhlicher Charakter ist, du merkst richtig, wie dieser kleine 7-jährige Mensch dann versucht, irgendwie so Niki und dich irgendwie dann auch so aufzuheitern und lenkt dann so ab. Und sie hatte so eine Muschel, die sie gemacht hatte, ihre Mami und sie, da stehen die Namen drauf, und die sollen dann dem Grab quasi beigegeben werden. Und dann hatte sie diese Muschel in so einer kleinen Plastiktüte, wo sie dann plötzlich dir dann draußen vor der Kirche was von dieser Tüte erzählt, dass sie da Luft gefangen hat und dass da aber in der Tüte so kleine Löcher sind, die Luft nicht. Und du denkst, was erzählst du denn jetzt von dieser Tüte? Aber klar, sie will halt einfach nur ablenken und will dir irgendwas erzählen, damit du, ja, hier, guck mal, die Tüte. Du merkst, dass sie selber natürlich auch versucht, damit umzugehen, mit dieser Situation, die gerade für sie ja auch ungewohnt ist. Und dann bist du auf dem Friedhof und dann lassen die beiden diese beiden, ja, was sind es dann? Totengräber, sagt man ja sonst, ne? Oder was sind es dann? Sargträger sind es ja nicht, weil es ja nur eine Urne ist. Die lassen dann die Urne zur Erde und dann passt die Urne aber nicht so ganz. Die wird dann durch einen Kranz in die Erde geschoben und dann passte die Urne aber nicht so ganz durch den Kranz, sodass sie dann noch so ein bisschen nachdrücken müssen. Und dann denkst du dir auch, ja, wann habt ihr erwartet? Die ist 97 geworden. Meinst du, ihr kriegt die jetzt so einfach unter die Erde? Die wehrt sich natürlich noch. Und dann, ja, klar, ne, Erde drauf, ein paar Rosenblätter und dann war es das halt so. Und ja, ist alles seltsam, aber war eine schöne Beerdigung und die ganze Gemeinschaft ist dann rüber ins elterliche Haus, da ist ja dieser große Garten, den kennst du ja auch, und da war dann in Anführungsstrichen die Nachfeier und das war ein sehr schöner Tag, weil halt ganz viele junge, aber ältere auch da gewesen sind, also so eine große Familienfeier mit Freunden und Bekannten und Verwandten und größeren und kleinen Kindern und Das hatte schon einen schönen Charakter. Das hatte sehr viel Leichtigkeit. Und das war, also auch für so ein Kind als in Anführungsstrichen Einsteigermodell, was solche Feiern angeht, war es mit Sicherheit das Beste, was man machen konnte.
Ich finde immer der extremste oder ein sehr intensiver Moment auf so Beerdigungen ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn der Sarg oder in diesem Fall die Urne so niedergelassen wird, ja, ne? Weil du hast vorher die Rede, diese Gänge, du siehst die anderen Leute, das ist ja auch diese ganz spezielle Atmosphäre, ne, auch diese Ruhe auf dem Friedhof, dann vielleicht ein paar Kirchenglocken, so eine Stille und der Fokus ist oft dann auch ja bei der Person, ne, und auch bei den anderen Angehörigen, weil egal wo du hinguckst, du schaust irgendwie in vertraute Gesichter, nur ein Gesicht fehlt, ja, natürlich. Genau. Und dieser Moment einfach, das war auch bei meinem Vater, wenn der Sarg einfach runtergelassen wird und die anfangen dann wieder den Sand drüber zu schütten, dann weißt du, ja,
genau,
das ist jetzt real, das ist jetzt vorbei, das ist
ja, das ist genau das
Ende jetzt für das Leben dieser Person.
Das begreift man ja gar nicht so wirklich. Das geht ja für mich jetzt auch. Und es war ganz schön, dass wir das also bei Oma zu Hause gemacht haben, im Garten, weil du bei dieser Feier, die dann auf der Terrasse war und im Garten und so, hattest du im Grunde genommen das Gefühl, ja, irgendwo dazwischen sitzt sie jetzt gerade mit ihrem Glas Ramazzotti und prostet irgendwelchen Leuten zu und lacht und erzählt irgendwelchen Quatsch. Und das kriegst du natürlich nur dort, wo sie halt immer gewesen ist. Und so ist diese Person wie so eine Art Phantom irgendwo dazwischen. Du gehst so da durch und guckst hier und guckst da sitzen welche. Ja, da vorne habe ich gerade Oma gesehen, die sitzt da irgendwo da vorne. Und natürlich ist sie nicht da, aber irgendwie dann auch schon. Das Einzige, also es gibt mehrere interessante Sachen, aber was wirklich interessant ist, ist, dass Kinder, wie meine Tochter, das ist ja auch spannend, wie dann so ein Kind ganz vieles reproduziert, was sie von Erwachsenen schon gehört hat, dass sie dann sagt, nein, ich gehe mit auf die Beerdigung, weil ich möchte Oma nochmal schönen Dank sagen für die schönen Jahre, die wir zusammen hatten, wo du denkst, ach, guck mal, das ist doch schön begründet von dem Kind. Und sie sagen dann so ganz viele Sachen, die man eigentlich dem Kind sagen würde, um das Kind zu beruhigen, damit sie sowas ganz gut übersteht. Während das Kind dann einfach ganz viele Dinge reproduziert und schlau daherredet und Sätze zitiert, die man ihr wahrscheinlich irgendwann mal gesagt hat. Das Einzige, was so ein Kind wirklich nicht zusammenkriegt, zumindest meines nicht, ist der Umstand, warum jemand verbrannt wird. Also diese Trennung zwischen dem Körper als leerer Hülle, die bereits verlassen wurde von der Seele und halt eben dem Geist, das kriegt sie, das hat da so richtig gemerkt, das war eine Irritation. Also warum wird jemand verbrannt? Klammer auf, fragend, das tut ihr doch weh. Fragezeichen. Und um das zu erklären, das ist natürlich ganz schwierig, vor allem müsstest dann ja auch noch anfangen zu erklären, was mit dem Körper sonst so passiert, wenn er unter der Erde ist. Also die ganzen biochemischen Prozesse, und das willst du einem Kind und übrigens dir selbst auch ersparen, da näher drauf einzugehen.
Ich wüsste auch gar nicht, jetzt ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Ich merke auch, ich will das gar nicht entscheiden, weil ich finde beides irgendwie gruselig an Vorstellungen. Aber ich verstehe als Kind, dass sich Feuer, Brand, Hitze natürlich noch mehr abschreckt.
Das wirkt auch wie so eine Gewalttat. Das ist so wie so eine postmortale Gewalttat, dass man jetzt da jemanden verbrennt, weil das muss ja heiß sein, das muss ja wehtun.
So. Bei der Andacht vorher in der Kapelle, ne?
Ja.
Wer hat denn da eine Rede gehalten?
Der Pfarrer hat eine Rede gehalten. Also der hatte ein paar Informationen und der hat dann quasi die Andacht gehalten und somit dann in seine Predigt dann halt biografische Daten und ein paar binnendynamische Wegmarker dann aufgeführt. Das war gut.
Kannte er deine Oma?
Ja, er kannte auch. Er war bei ihr auf dem 90. war er da. Insofern kannte er sie und hat das auch gut gemacht und es war auch in Ordnung.
Gab es irgendwann den Gedanken bei dir, dass du vielleicht da auch was sagen wirst?
Den Gedanken gab es schon. Das wäre aber meines Erachtens echt nur vonnöten gewesen, wenn einfach niemand irgendwas gesagt hätte. So, weil das ist, also in unserer Familie, beziehungsweise in der Familie auch meines Vaters, neigen auch nicht alle dazu, jetzt groß irgendwelche Reden zu halten. Und ich selber hätte diese Situation auch gerne vermieden. Also ich finde es immer ein bisschen seltsam, dass dann ausgerechnet der Typ vom Fernsehen derjenige ist, der als erster aufzeichnet und sagt, Leute, ich halte jetzt mal hier einen Vortrag. Also wenn diese Situation sich irgendwie vermeiden lässt, dann gerne. Aber in diesem Falle war das ja gar nicht nötig und dann ist es auch gut so.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei meinem Vater war es auch so, der Rabbiner hat da irgendwie ein paar Worte gesagt, der kannte ihn auch nur flüchtig. Und ich finde, also manchmal ist es auf jeden Fall schön, finde ich, wenn man nochmal so das Leben so durchgeht, aber ich war auch in so einem Zustand, wo du auch mal denkst, ey, ja, dann ist das jetzt halt so. Genau. Ne? Also viele wussten auch, also bei meinem Vater war es so, wer er war. Was lustig war, wo wir gerade hier, gerade diese Stimme vom Nachbarbalkon kam, das war wirklich so bei unserer, wie nennt man das, Leichenschmaus da. Wir waren in so einem Restaurant, auch da waren vielleicht 50 Leute noch im Beisammensitzen, es gab irgendwie eine Suppe. Ich glaube sogar eine Spargelsuppe, weil mein Vater die da immer so gerne gegessen hat und dann irgendwie noch was anderes. Und dann war das so, dass so eine gute Bekannte, ne? Also dann war das so, ein paar Leute gingen schon, die stand da am Tresen. Und man muss dazu sagen, wir haben auch eine Anzeige geschaltet in der Ems-Zeitung, eine Todesanzeige. Also meine Schwester, quasi ihr Mann, meine Mutter, ich, ne? Und wir haben das eine ganze Seite gemacht. Ich habe so gesagt, ey, ich habe zu meiner Mutter gesagt, das war auch so ein bisschen meine Idee ist so, ey, wir machen da für Papa eine ganze Seite so einfach, ne, weil irgendwie die Bedeutung so. Und dann stand die da echt auf dem Ding und sagte, ja, also das fand ich ja nicht gut hier, ne? Also mit der Anzeige, also nee, das sowas muss ja nicht sein, ne? Ja. Also da war ja ein bisschen übertrieben und so, hörte auch nicht auf und dann ja,
Wahnsinn.
Ja, hier mit dem Essen heute, also das war ja auch schon mal besser hier. Ne? Also da finde ich, also hätten sie, und wo du da echt
schamlos,
denkst, so, ey, ich habe meinen Vater so vor drei, also so entsteht aber wieder Comedy.
Ja.
Ne? Also ich bin ja nicht mal sauer oder so, ne? Man nimmt es dann irgendwie, man denkt sich, sag mal, hast du Lack gesoffen? Sag mal, was laberst du mir hier vor? Essen, Anzeige, also wo du wirklich denkst so, ey, completo caputo, echt.
Ja.
Und du denkst so, ey, da ist der Typ, der hat gerade seinen Vater vor zwei Stunden beerdigt. Irgendwie, und jetzt laberst du den wegen der Spargelsuppe und der Todesanzeige.
Kriegst du eine schlechte Bewertung bei Yelp für die Beerdigung. Also.
Mein Vater hat noch einen gelben Stern nochmal nachträglich 80 Jahre später von der Frau bekommen.
Der Tote war okay, aber Essen, also maximal 2 Sterne und also auch Musik auch nicht wirklich. Naja.
Sind wir so schon wieder am Ende angelangt. Ich hätte gerne noch aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der in New York gestern...
Salman Rushdie
wurde, also jetzt, also wir haben es glaube ich vor paar Stunden erfahren, oder gestern Abend, vor paar Stunden, er wurde auf jeden Fall in New York während einer Lesung mit einem Messer angegriffen.
Ja.
Und aber lass uns da vielleicht nächste Woche drüber sprechen.
So machen wir das.
Was machst du jetzt?
Ich werde jetzt auf den Markt gehen, wie Männer meines Alters das machen. Ja, da gehe ich schön an die zum Fischhändler und versorge mich mit Fisch.
Danke wieder fürs Einschalten. Friendly Fire, Micky Beisenherz, Oliver Polak, wir freuen uns immer wieder. Und eine wichtige Information nochmal zum Schluss. Wir haben jetzt ja Sommer-Specials, 4 Stück, gesendet im Apofika-Kanal, Apokalypse und Filtercafé. Wenn ihr uns weiterhören wollt, wäre es toll, wenn ihr unseren eigenen Kanal abonnieren könntet, Friendly Fire. Und da seid ihr dann immer über das ist quasi Micky Beisenherz Backstage, ne?
Das
also
ist
bei Apofika habt ihr die Bühne, ja. Ne? Da ist ja immer der lustige Molch.
Freundlich und souverän, und hier wird mir dann
genau,
regelmäßig
und hier
von Olli wird mir
lässt
dann,
er ganz genau. tief in seine Abgründe blicken.
Bei
lässt
Friendly
sich
Fire
ab und
könnt
zu
ihr
mal
sehen, wie das Arschloch wirklich ist.
Lässt sich manchmal von mir auspeitschen. Ja. Also, wenn ihr weiter Bock habt auf uns, Apofika behalten, aber Friendly Fire abonnieren, genau. Weil wir nicht mehr im Apofika-Kanal sein
werden.
Wir werden
exklusiv auf diesem Kanal senden. Und sonst werdet ihr das einfach verpassen. Naja, schade, ne?
Und in diesem Sinne ein schönes Restwochenende und oder einen Resturlaub und oder eine gute
so,
Woche.
So, können wir jetzt
und,
langsam mal.
Bis dann. Ciao.
Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Buh. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!